Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Ballschani, meinem kleinen persönlichen Fußball-Podcast. Mein Name ist Julian und ich bin der Host und ich heiße euch recht herzlich willkommen. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Julian, ich bin seit Kindesbeinen ein großer Fußballfan, habe auch selber jahrelang im Verein gespielt, bin aber auch großer Podcast-Anhänger und dachte mir, why not, kombiniere ich das und mache meinen eigenen kleinen Podcast daraus, in dem es nicht so sehr um aktuelle Ereignisse und Ergebnisse des Sports gehen wird, sondern eher um Legenden, Rivalitäten und Dramen des Fußballs. Das bedeutet, das Ganze hat einen kleinen zeithistorischen Touch. Bevor es losgeht mit der ersten Folge, noch zwei kurze Informationen. Nämlich zuerst, in dieser Folge geht es um den El Clásico. Das bedeutet, dass zwangsweise einige spanische Begriffe vorkommen werden. Leider bin ich dem Spanischen nicht mächtig. Falls ich was falsch aussprechen sollte, tut mir das leid, aber ich werde mir Mühe geben. Und die zweite Information, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nach dem Hören dieser Folge den Podcast bewertet auf eurer Podcast-Plattform und wenn ihr meine Social-Media-Links auscheckt, findet man alles in der Episodenbeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der ersten Folge. Bevor wir zum sportlichen Teil dieser Folge kommen, möchte ich noch einen kleinen historischen Rahmen setzen. Keine Sorge, wird kein Geschichtspodcast, da jedoch bis 1975 in Spanien einige Dinge anders waren, möchte ich eine kurze Erklärung geben. Nämlich gab es von 1936 bis 1939 in Spanien einen Bürgerkrieg. Hier standen sich die Zweite Spanische Republik und die rechten Putschisten unter der Führung General Francos gegenüber. Gründe für diesen Krieg waren neben kulturellen und sozialen Verwerfungen auch die Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens bzw. des Baskenlands. Insbesondere Katalonien ist für uns sehr wichtig, da hier Barcelona liegt. Das Baskenland und Katalonien kämpften auf Seite der Zweiten Spanischen Republik. Jedoch konnten sich die rechten Putschisten durchsetzen. Und so wurde aus General Franco Diktator Franco, welcher bis zu seinem Tod im Jahre 1975 über Spanien herrschte. Und das war's jetzt mit dem geschichtlichen Teil. Jetzt geht's zum sportlichen über. Real Madrid gegen den FC Barcelona. Die Königlichen gegen die Blaugrana. Die spanische Hauptstadt gegen die katalanische Metropole. Die vielleicht größte Rivalität im Fußball zieht seit über 100 Jahren Fans in ihren Bann. Doch wie kam es dazu und warum ist dieses Duell so hitzig, wie es heute ist? Genau darum geht es in der heutigen Folge und um das zu ergründen, gehen wir an den Anfang zurück. Der FC Barcelona wurde 1899 gegründet. Die Gründung Real Madrids erfolgte dann drei Jahre später, damals noch als Madrid Football Club. Die beiden Rivalen begegneten sich das erste Mal am 13. Mai 1902 in der Copa de la Coronación, einem Vorgängerwettbewerb der heutigen Copa del Rey. Barça konnte das gerade mal drei Monate alte Real Madrid mit 3:1 besiegen. Die flammende Rivalität war jedoch noch nicht abzusehen. Diese Rivalitäten nämlich beruhten neben sportlichen auch auf politischen Konflikten. Real Madrid, das sich seit 1920 per royalen Dekret König Alfons Real nennen darf, steht sinnbildlich für die spanische Einheit. Diese Einheit bezieht auch Gebiete mit starkem Eigensinn und lokaler Identität an, wie das Baskenland und Katalonien. Apropos Katalonien, wenn Real ein Sinnbild der spanischen Einheit ist, dann ist der FC Barcelona eindeutig ein Sinnbild Kataloniens. Ein Drang zur Eigenständigkeit, ein Gefühl der Unterdrückung und ein Verlangen nach Autonomie prägen den Club sowie die Region. Der FC Barcelona verstand sich lange als Nationalmannschaft Kataloniens und trug deshalb bis in die 2000er Jahre keinen Sponsor auf der Brust. Zwischen 1910 und 1920 gab es zwar 15 Spiele zwischen den beiden Kontrahenten, allerdings nur 4 mit Pflichtspielcharakter, allesamt den Pokal des Jahres 1916, da die spanische Liga erst 1928 begründet wurde. Im eben genannten Pokal des Jahres 1916 kam es auch zu den ersten Spannungen zwischen den Königlichen und Barça. Beide Mannschaften gewannen ihr Heimspiel. Deswegen wurde ein drittes Spiel notwendig, welches in einem spektakulären 6:6 endete. Dadurch wurde ein viertes Spiel erforderlich. In diesem führte Real Madrid mit 4:2, als die Spieler Barças geschlossen und vorzeitig vom Platz gingen. Der Grund: man misstraute dem Schiedsrichter und zweifelte an seiner Unabhängigkeit. Der erste Liga-Klassiko folgte dann einige Jahre später, am 17. Februar 1929. Diesen konnte Real Madrid mit 2:1 in Barcelona für sich entscheiden. Jedoch schlug Barça im Rückspiel zurück und konnte mit 1:0 in Madrid gewinnen und krönte sich am Ende der Saison zum allerersten spanischen Meister. Die Rivalen aus der Hauptstadt mussten sich mit dem zweiten Platz begnügen. Eine Verschärfung der Rivalität erfolgte durch den Spanischen Bürgerkrieg ab 1936. Dieser zwang jedoch auch die Liga in eine Pause bis 1939. Die Königlichen aus Madrid wurden vom Krieg hart getroffen. Ein Großteil des Kaders löste sich auf. Die Infrastruktur des Clubs wurde schwer beschädigt. Man stellte ein Ansuchen, um der katalanischen Liga, welche in der Pause der spanischen Liga stattfand, beizutreten. Dies scheiterte jedoch an einem Veto des FC Barcelonas. Jedoch blieb auch Barça vom Krieg nicht verschont. Am 16. September 1938 bombardierten Truppen des späteren Diktator Franco das Gelände des Vereins. 2 Jahre zuvor wurde der damalige Präsident des Clubs, Josep Sunyol, von der Franco-Diktatur ermordet. Aber nicht nur Präsident Barças, sondern auch Journalist und in einer linksgerichteten katalanischen Partei aktiv, die dem Diktator Franco feindselig gegenüberstand. Bei einer Autofahrt in der Sierra de Guadarrama in der Nähe von Madrid wollte er gerade katalanische Truppen besuchen, als er von den Schergen Francos angehalten und noch an Ort und Stelle ohne Prozess erschossen wurde. Nach dem Tod Sunyols wurden wie bei Real auch bei Barça nur noch Franco-freundliche Präsidenten eingesetzt. Die Rivalität der beiden Clubs blieb dennoch bestehen. Anfang 1939 erfolgte dann die Besetzung Kataloniens durch die Truppen Francos. Es erfolgte ein Verbot der katalanischen Sprache und dem FC Barcelona wurde sogar mit der Zerschlagung gedroht. 4 Jahre später, am 13. Juni 1943, ereignete sich wohl der ausschlaggebendste Punkt für diese Rivalität in einem Pokalrückspiel. Das Hinspiel gewann der FC Barcelona daheim mit 13:0. Real Madrid, das zu dieser Zeit kein Spitzenteam war, konnte jedoch im Rückspiel mit der Unterstützung des Franco-Regimes mit 11:1 zurückschlagen. Das Spiel hatte jedoch einen bitteren Beigeschmack. Der Chef der franquistischen Staatssicherheit besuchte noch vor Anpfiff die Gäste aus Katalonien in der Umkleidekabine. Die großzügige Regierung habe ihnen ihre unpatriotische Haltung aus dem Hinspiel verziehen, merkte er an. Dies sollte sich aber nicht wiederholen, sofern sie keine verheerenden Konsequenzen spüren wollten. Eine klare Drohung in Richtung der Spieler Barças. Auch die Atmosphäre in Madrid war vergiftet. Zeitzeugen berichteten über ein unvorstellbares Pfeifkonzert gegenüber den Spielern Barças. Selbst die Ordner im Estadio de Chamartín, dem Vorgängerstadion des Estadio Bernabéu, schlossen sich diesem Pfeifkonzert an. Der Torwart des FC Barcelonas musste sich die meiste Zeit des Spiels außerhalb seines Strafraums aufhalten, da Steine, Münzen und sogar Flaschen in seine Richtung flogen. Zur Halbzeit stand es bereits 18:0 für Real. Nach der Pause weigerten sich die Spieler Barças zurück aufs Feld zu kehren. Erst unter Androhung von Waffengewalt kamen sie zurück aufs Feld, um den Rest der Schmach über sich ergehen zu lassen. Später wurde diese Schande aus den ewigen Klassikolisten gestrichen, doch der Vorfall brannte sich tief in die Seele des FC Barcelonas ein. Pikanterweise konnte Real Madrid den Pokal nicht gewinnen, da sie im Finale Athletic Bilbao aus dem Baskenland unterlagen. Trotz dieses Vorfalls änderte dies nichts daran, dass der FC Barcelona bis in die frühen 1950er Jahre das erfolgreichere Team war. Doch ein Spieler änderte dies, die Legende Alfredo Di Stefano. Jedoch entbrannte auch rund um den Transfer von Di Stefano zu Real Madrid im Jahr 1953 ein handfester Streit zwischen den beiden Rivalen. Diese Transferposse ist extrem kompliziert und beinhaltet einige Mythen und Verschwörungen, womit man locker eine eigene Folge füllen könnte. Ich habe versucht, die Story vereinfacht herunterzubrechen. Di Stefano wechselte 1949 trotz eines Vertrags bei seinem argentinischen Heimatverein River Plate zu Club Deportivos Los Millonarios nach Kolumbien wegen eines Streits zwischen der argentinischen Liga und der Spielergewerkschaft. In Kolumbien gewann er auf Anhieb die neu gegründete Profiliga mit seiner Mannschaft. So wurde der europäische Fußball auf den Club aufmerksam. Es folgten diverse Einladungen zu Freundschaftsspielen und Turnieren, wie zum Beispiel das Turnier zum 50-jährigen Jubiläums Real Madrids. Im Finale gewann Di Stefano mit seiner Mannschaft 4:2 gegen Real. Dadurch wurden Vertreter Reals, aber auch des FC Barcelonas auf Di Stefano aufmerksam. Im Anschluss entsendeten die Katalanen einen Vertreter nach Südamerika, um mit River Plate und Millonarios über einen Transfer Di Stefanos zu verhandeln. Jedoch zogen sich die Kolumbianer zurück, da sie sich ungerecht behandelt fühlten. Der FC Barcelona einigte sich im Anschluss mit River Plate über einen Transfer Di Stefanos nach Europa. Er bestritt sogar schon einige Freundschaftsspiele für Barça, als Real Madrid und ihr Präsident Santiago Bernabéu einen Plan aushackten. Die Königlichen nämlich verhandelten einfach mit Millonarios über einen Transfer Di Stefanos und einigten sich auch. So kam es zu dem kuriosen Vorfall, dass ein Spieler von zwei Vereinen verpflichtet wurde. Dieser Streitfall kam schließlich zum spanischen Verband, der mit der Lösung kam, Di Stefano sollte doch einfach 1953-54 und 1955-56 für Real spielen und 1954-55 bzw. 56-57 für Barca spielen. Doch was dann passierte, ist bis heute nicht geklärt. Di Stefano sowie alle anderen Beteiligten des Transfers schwiegen nämlich auf ewig. Trotzdem möchte ich euch zwei Möglichkeiten präsentieren, wieso Barca letztendlich verzichtete und Di Stefano für Real spielte. Wie gesagt, es sind nur Möglichkeiten, doch für beide gibt es zumindest ein paar Indizien. Die erste Möglichkeit ist, dass Diktator Franco in einem Gespräch mit einem General, dieser General wäre heute sozusagen der Sportminister, für Real intervenierte, der die Königlichen für das bessere Aushängeschild für den spanischen Sport hielt, also sozusagen für das bessere Propagandamittel. Jedoch sind die genauen Details dieses Gesprächs nicht überliefert. Bei der zweiten Möglichkeit dreht sich alles um Di Stefano selbst. Er wurde angeblich von Santiago Bernabéu, dem Präsidenten Reals, so sehr überzeugt, dass er mit Real den besten Club der Welt schaffen könnte, dass er gegenüber Barca extrem lustlos auftrat und diese quasi freiwillig zum Verzicht drängte. Aber auch hier ist die Faktenlage sehr dünn. Ein Fakt konnte jedoch Jahrzehnte später festgestellt werden. Im Rahmen einer umfassenden Recherchetätigkeit konnte ein spanischer Sportjournalist festhalten, dass der Vertrag zwischen Barca und River Plate rechtskonform war. Der Vertrag zwischen Real Madrid und Millonarios über den Transfer Di Stefanos allerdings nicht. Dies bedeutet, dass eigentlich der FC Barcelona den Zuschlag für den Spieler bekommen hätte sollen. Doch seine Geschichte schrieb Di Stefano bekanntlich bei den Königlichen. Und diese Geschichte kann sich absolut sehen lassen. Di Stefano prägte die wahrscheinlich erfolgreichste Ära der Madrilenen. Zwischen 1953 und 1964 holte er mit seiner Mannschaft 8-mal die spanische Meisterschaft, 1-mal den spanischen Pokal, 5-mal den Europapokal der Landesmeister, heute besser bekannt als Champions League, sowie 2-mal den Ballon d'Or, die höchste Individualauszeichnung im Fußball. Die 1960er bis 1980er lassen sich so zusammenfassen. Barca performte leicht besser in den Klassikos, dafür holte Real mehr Titel. Jedoch äußerten die Katalanen bis 1975, das Jahr, als das Franco-Regime endete, immer wieder Manipulations- und Betrugsvorwürfe. Nach dem Regimeende wurde dem Ganzen aber etwas die Brisanz genommen. In den 90er Jahren können die Blaugrana jedoch zurückschlagen durch eine Fußball- und Vereinslegende, dem Niederländer Johan Cruyff. Als Spieler beendete er eine 14-jährige Durststrecke. 1974 holte er die erste Meisterschaft seit 1960 nach Barcelona. Einen noch größeren Impact hatte Cruyff jedoch als Trainer. Zwischen 1991 und 1994 konnte er mit den Katalanen 4-mal in Folge die spanische Meisterschaft gewinnen. Neben einem Pokalsieg konnte er 1992 auch den ersten Gewinn des Europapokal der Landesmeister bzw. Champions League für seinen Club verzeichnen. Darüber hinaus prägt der Spielstil Johann Cruyffs den Club teilweise bis heute. Dominanter Ballbesitzfußball sind tief in der Vereins-DNA verankert. Sein einstiger Schüler und heutiger Weltklasse-Trainer Pep Guardiola sagt über Cruyff, Zitat, durch ihn haben wir den Fußball erst verstanden. Somit gelangen wir bereits ins 21. Jahrhundert. Geprägt wurden diese Klassikos durch hochwertigen Fußball und Legenden des Sports wie Raúl, Sergio Ramos und Cristiano Ronaldo oder auf katalanischer Seite Carles Puyol, Xavi oder dem Klassiko-Rekordtorschützen, you guessed it, Lionel Messi. Jedoch konnten auch hitzige Duelle und Skandale im Klassiko nicht fehlen. Einer dieser Skandale spielte sich rund um den portugiesischen Mittelfeldspieler Luis Figo ab, der nach der Euro 2000 trotz eines Dementi von Barca zu Real wechselte, ein absolutes No-Go. Im November 2002 kehrte Figo mit den Königlichen an seine alte Wirkungsstätte zurück. Er war zu Gast beim FC Barcelona. Die Stimmung im Stadion war aufgeheizt. Barca-Fans hielten diverse Banner mit Beleidigungen gegenüber Figos in die Luft. Bei einer Ecke eskalierte die Stimmung. Als Figo die Ecke ausführen wollte, wurde er mit diversen Gegenständen beworfen. Der bekannteste Gegenstand, ein nicht mehr ganz so frischer Schweinekopf. Die Stimmung eskalierte und die Partie musste sogar für einige Minuten unterbrochen werden. Doch auch Jahre später haben die Fans des FC Barcelonas den Verrats Figos nicht vergessen. Im Rahmen eines Benefizspiels rund um das Champions League-Finale 2015 hätte Figo für das Legendenteam Barças auflaufen sollen, doch die Fans gingen auf die Barrikaden. Letztendlich wurde seine Nominierung zurückgezogen. Jedoch sorgte auch ein sogenannter Verräter auf der anderen Seite für einen handfesten Skandal. Der Kameruner Samuel Eto'o kam von Real Madrid über Mallorca zum FC Barcelona und sang bei der Meisterfeier 2005, Zitat, »Scheiß Madrid, huldige dem Meister«. Dies sorgte natürlich für Empörung bei den Königlichen. Allerdings konnte die Sache mit einer Entschuldigung Eto'os geklärt werden. Auch im Frauenfußball sorgte El Clasico immer wieder für Schlagzeilen. So zum Beispiel im Rahmen des Champions League Finales 2022, als 91.553 Barca-Fans im Camp Nou einen 5:2 Erfolg über den Rivalen aus Madrid sahen. Eine neue Weltrekordkulisse für den Frauenfußball. Zum Schluss des inhaltlichen Teils stellt sich nun also die Frage, wer ist jetzt besser, der FC Barcelona oder Real Madrid? Meiner Meinung nach gibt es ja keine klare Antwort drauf. Klar könnte ich jetzt mit Statistiken um mich werfen, wer mehr Klassikosiege hat, wer mehr Tore geschossen hat, wer mehr Titel gewonnen hat, aber diese Statistiken sind sehr, sehr eng. Derzeit ist Real Madrid leicht vorne, aber davor war der FC Barcelona vorne. Man sieht, das wechselt immer wieder. Klar, Real Madrid-Fans werden jetzt argumentieren, sie haben deutlich mehr Champions League-Titel. Dafür hat der Verein noch nie ein Triple geholt. Barca hat schon zweimal ein Triple geholt. Also, wen man jetzt als bessere Mannschaft sieht, bleibt einem selbst überlassen. Nur bei den Frauen lässt sich das recht eindeutig beantworten. Der FC Barcelona ist der große Dominator des spanischen Frauenfußballs. Die Frauenabteilung der Königlichen, die erst 2020 gegründet wurde, hat noch keinen Titel und noch keinen Klassikosieg. Zum Schluss noch ein kleiner Funfact. Nur 4 Spieler trafen für beide Vereine in einem Klassiko. Der bereits erwähnte Luis Figo, Luis Enrique, der als Trainer mit Barca das Triple holte, Ronaldo Nazario, also der alte Ronaldo, und Josep Samitier. So, das war's also mit der ersten Folge Balschani, eine kurze Geschichte über die Entstehung des El Clasicos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir persönlich hat es riesigen Spaß gemacht, vor allem die Recherche. Ich habe einiges Neues gelernt. Jetzt am Ende der Folge kann ich es ja sagen. Ich bin seit meiner Kindheit riesiger Barca-Fan, ist mein absoluter Lieblingsverein. War auch schon im Stadion, leider in der Offseason, haben also kein Spiel sehen können. Und ja, El Clasico löst bei mir sehr viele Erinnerungen aus. Allein die Zeit, wo Pep Guardiola und José Mourinho Trainer bei Barca bzw. Real waren, da waren einige Wahnsinnsspiele dabei mit Skandalen, unglaublichen Toren und Spielverläufen. Also ja, allein, ich kann mich erinnern, bei einer Rudelbildung hat Pep Guardiola, hat José Mourinho, dem Co-Trainer von Barca, Tito Villanova, mit den Fingern ins Auge gestochen. Ich kann mich noch erinnern, da war ja sehr viel Aufregung. Und ja, auch ansonsten, die Klassikos heute sind echt noch toll, schaue sie mir gerne an. Und ja, ich danke euch recht herzlich fürs Zuhören. Schickt mir gerne eure Lieblings-Klassiko-Erinnerung per Mail oder per Social Media. Den Link dazu, beziehungsweise die Informationen dazu, findet man alles in der Episodenbeschreibung. Ansonsten bewertet gerne den Podcast, wenn er euch gefallen hat. Und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Somit gelangen wir bereits ins... Oh, fuck, mein Fuß ist eingeschlafen.